Herzlich willkommen, liebe Hörer, zum Chaos Radio München, die Folge 34 auf Radio Lora 92.4 und natürlich auch wie immer in den ewigen Weiten des Internets zu finden. Unser Thema heute sind Realitäten aller Art, die mit Computern erzeugt oder verbessert werden können. Mit anderen Worten, wir beschäftigen uns heute mit den beiden Schlagworten, die jetzt wieder aufkommen, Virtual Reality und Augmented Reality. Ich bin der Patrick und bei mir auf der Couch sitzen der André.
Hallo.
Und der Andi.
Hi.
Ja, Realität. Was ist das denn eigentlich, André? Was ist denn dein Verständnis von Realität?
Realität ist das, was ich anfassen kann und was ich anfassen kann.
Für dich gibt es also nur eine Realität, oder?
Nein, es gibt mehrere Realitäten, aber so, wenn man jetzt mich fragt, was ist die Realität, dann ist es doch, glaube ich, die Realität, wo ich mich live reell drin bewege.
Ja, ist natürlich, ist ein philosophisches Thema. Ich glaube, da streiten sich ja schon Menschen seit 2500 Jahren drüber, wie man das jetzt denn definiert.
Ja, gibt es denn eine Definition?
Eine Definition für Realität, ja, wie gesagt, das kommt natürlich darauf an, welcher Schule der Philosophie dich verschreibst. Wenn wir uns jetzt unsere beiden Begriffe mal anschauen, vielleicht definieren wir erstmal die beiden Begriffe. Also fangen wir mal mit Virtual Reality oder virtueller Realität an.
Das widerspricht sich doch irgendwie, oder?
Es ist so ein bisschen antithetisch, ja. Aber ja, ich weiß nicht, also mit moderner Technik wird das ja meistens mit Brillen oder sonst irgendwas erzeugt. Und ich glaube, da kann man einen guten Vergleich ziehen. So diese ganze virtuelle Realitätstechnik ist es so ein bisschen die Kernfusionstechnik unter der PC oder sonstiger Hardware. Also das heißt eigentlich schon immer, ja, jetzt ist es bald fertig. In den nächsten paar Jahren ist es endlich marktreif. Aber wirklich, was passiert? Es passiert schon was, aber wirklich was Endkundenreifes kam da bis jetzt eigentlich nicht immer wirklich raus. Bis in den letzten Jahren. Wenn man sich mal so ein bisschen in der Geschichte umschaut, sage ich mal.
Ja, wir sollten uns, glaube ich, nochmal kurz erklären, was es überhaupt ist. Also konkret geht es einfach darum, dass du in Echtzeit dich durch einen virtuellen Raum bewegen kannst. Das heißt, muss das nicht unbedingt in 3D anzeigbar sein, glaube ich. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber das heißt im Prinzip, wenn du jetzt an deinem Rechner sitzt und jetzt Minecraft spielst oder wie heißt dieses eine Spiel da, was immer so ganz modern war, im Internet, so. Ich hab's schon wieder vergessen, ja.
Farmville?
Nee.
Ist auch eine Form von Realität.
Ja, klar. Also, das ist halt, gerade das Internet ist man gerade in ganz vielen Realitäten gleichzeitig.
Ich glaube auch, dass dieser Hardcore-Begriff virtuelle Realität, der ist ja wirklich sehr weit. Also, auch wenn man jetzt als Kind irgendwo auf der Wiese mit seinen Freunden spielt, ist ja das auch eine gewisse Form von virtueller Realität. Die ist halt nicht technisch unterstützt, sondern die entspringt nur der eigenen Fantasie. Aber ich glaube, unser Thema heute ist hauptsächlich diese technische virtuelle Realität.
Na, ich finde es auf jeden Fall interessant, dass der Begriff mal wieder aus der Science-Fiction-Ding kommt. Also es hat mal wieder so ein Autor geschrieben, genauso wie mit dem Cyberspace und sonst irgendwas. Und danach benutzt dann halt wieder jeder diesen Begriff, ja. Auch im Nachhinein, dann, obwohl es, also der Begriff kam wohl erst 1982 irgendwie das erste Mal zum Begriff. Aber du wolltest ja eine Geschichte.
Eine Geschichte? Geschichte über Realitäten. Die Geschichte, ja. Wie gesagt, also, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen, was ist denn Realität? Also, da kommt es ja wirklich schwer darauf, welchem Philosophen man jetzt glaubt. Wenn man zum Beispiel ein bisschen wandert, ist der alte Plato, hat er da sein Höhlengleichnis mal gebracht. Ich weiß nicht, ist euch das geläufig, das platonische Höhlengleichnis?
Ich habe mal vor vielen, vielen Jahren Sophies Welt gelesen und war da ziemlich gut bewandert, aber leider war das vor vielen, vielen Jahren. Nee, aber das platonische Höhlengleichnis ist mir ein Begriff. Ich weiß noch gar nicht, ob ich es richtig zusammenkriege. Ist das mit der Ideenwelt gewesen, wo in so einer Höhle irgendwie wie Höhlenmalereien einfach so bestimmte feste Sachen vorgegeben sind und immer wenn ein Mensch geboren wird, dann bekommt er da eigentlich so einen Schwung mit und kann seine Realität bestimmen.
Ich glaube, das ist schon ein bisschen interpretiert. Das Gleichnis an sich ist ja, du hast ein paar Menschen in der Höhle, die sind da an die Wand festgetackert und sehen praktisch nur eine Wand der Höhle und sehen nicht nach draußen, sehen nicht, was drumherum passiert und auf diese Wand projizieren eben andere Menschen von draußen hinein Schatten und die spielen dann so ein bisschen mit den Schatten rum. Und das die Theorie geht dann eben, dass die Leute, die ihr ganzes Leben lang nur in dieser Höhle verbringen und nur die Wand sehen, dann das als ihre Realität akzeptieren. Auch wenn sie dann irgendwann mal losgemacht werden von ihren Fesseln und rausgehen könnten, würden sie das gar nicht glauben, weil die haben das ganze Leben lang eben nur in ihrer einen Realität verbracht. Und dass sie dann auch anfangen würden, Gesetzmäßigkeiten in diesen Schattenspielen zu finden.
Was ja doch ziemlich mit unserer Realität übereintrifft, wenn Wissenschaftler versuchen, irgendwelche Gesetzmäßigkeiten zu finden für, wie sich die Planeten im Weltall bewegen oder sonst irgendwie.
Ja, genau. Also ich glaube 368 vor Christus, irgend sowas um den Dreh war Plato am Start. Und ja, wie du sagst, also hat sich vielleicht ein bisschen was getan seit der Zeit, aber im Endeffekt könnte es immer noch sein, dass man so dieser Karotte an der Schnur nachläuft, was jetzt dann wirklich seine Realität ist, wie man sie denn jetzt sieht. Da gibt es, glaube ich, durch die Jahrhunderte von verschiedensten Philosophen noch andere Definitionen von Realität. Aber für unser Thema heute ist die Definition von Plato, glaube ich, eine ganz, ganz passende. Dass man eben immer das, was man, hast du ja auch schon gesagt, was man mit seinen Sinnen erfahren kann, das nimmt man erstmal als seine Realität wahr, ist eigentlich auch, denke ich, natürlich, so wäre jetzt so dieser erste Ansatz, den jeder für sich als Realität sehen würde. Wenn wir jetzt noch den Begriff virtuell mit hineinnehmen, um dann eben bei der virtuellen Realität zu kommen, haben wir eben, dass die Realität jetzt komplett künstlich erzeugt wird. Im Optimalfall werden sämtliche Sinneseindrücke künstlich erzeugt, aber so wie es heutzutage eigentlich im technischen Stand ist, sind es eigentlich hauptsächlich visuelle Sinneseindrücke. Das heißt, was sehe ich, was höre ich? Im Extremfall glaube ich noch was, also wenn du noch einen Windkanal oder sowas mit dabei hast, also so diese groben Sinneseindrücke, ohne jetzt auf taktile Einzelheiten einzugehen. Wobei ich da auch schon mal so Studien gesehen habe, wo du dann tatsächlich Handschuhe hast, die dann so kleine Motoren drin hast, die dann auch noch die taktilen Sinneseindrücke und die Haptik dann noch ein bisschen nachbilden. Und so dieser finale Schluss ist dann eben, wenn man sich ein bisschen so in den Filmen auch umschaut, wenn man Existenz kennt oder eben die Matrix, dass man wirklich das Gehirn direkt irgendwo an einen Rechner oder sonst irgendwas angeschlossen hatte. Und dann alles einfach komplett nur noch, man nicht mehr weiß, was echt ist und was nicht.
Was es noch gibt, ist, und was tatsächlich auch schon benutzt wird, ist so eine Art Förderband. Aber dann halt nicht nur in eine Richtung, sondern irgendwie so mit Rollen, die in alles Mögliche gehen. Und du bist dann so ein bisschen angeseilt und dann, wenn du halt Vorlauf wirst, also um dann in der virtuellen Realität nach vorne zu laufen, musst du sozusagen in deiner echten nach vorne laufen. Du bleibst an derselben Stelle, aber halt für dich fühlt es sich halt so an. Und man kann natürlich auch die ganzen Flugsimulatoren und so weiter, die haben ja auch so ein bisschen was in die Richtung. Das sieht zwar nicht so gut aus, aber der Rest von der Beschleunigung her versuchen sie es ja da auch irgendwie hinzubekommen.
Wenn sich der Hobbypilot im Keller sein Cockpit zusammenbaut mit mehreren Bildschirmen und das alles richtig verkleidet und dann da stur in seinem Cockpit sitzt, dann kann man schon das Gefühl haben, dass der vielleicht da gerade fliegt.
Ne, es muss ja gar nicht der Hobbypilot sein.
Also allein bei der ESA oder was weiß ich, gibt es ja auch entsprechend große.
Bevor du in einen gewissen Flugzeugtyp rein darfst, wenn du jetzt, also du hast schon einen Flugschein sozusagen, du kannst im normalen Ding fliegen, aber du brauchst ja für jedes Flugzeug, für jeden Flugzeugtyp auch nochmal eine extra Zulassung. Und da musst du halt auch erstmal so und so viele 100 Stunden auf dem Flugsimulator von dem entsprechenden Ding geflogen sein, dass du überhaupt in die echte Maschine rein darfst. Und da ist es ja wirklich im Einsatz so.
Ja, die Dinger sind auf Hydraulik aufgebaut, das heißt, die bewegen sich ja auch und da ist halt wirklich die Erfahrung, die man da drin macht, wahrscheinlich wirklich.
Genau, also wenn du nach links steuerst sozusagen, dann neigt sich auch das komplette Cockpit nach links und ja, wenn es entsprechend ruckelt, dann ruckelt es da auch im Cockpit so, ne? Wenn du gerade durch das Gewitter fliegst.
Das wäre jetzt mal interessant, ob es da Studien dazu gibt, wie sich dann das Stresslevel von den Piloten verhält. Wenn du jetzt auf deinem Simulator der Computer dir sagt, jetzt funktionieren leider keine Triebwerke mehr, oder wenn du jetzt im echten
Flugzeug fliegst. Das testen die ja da drin direkt. Also die testen ja direkt auch da drin das Stresslevel von dem Piloten. Also habe ich mal im Bericht gesehen.
Ja, macht ja auch Sinn, dass du sowas trainierst und dann, wenn es dann wirklich mal ist, nicht, abspringen und hoffen, dass der Fallschirm funktioniert.
Ja, wo es ansonsten auch noch eingesetzt wird, ist, glaube ich, so, wenn du Produktdesign machst, also gerade die Autobauer und so, bevor die irgendwie ein neues Modell machen, machen die das damit. So, und wenn es gerade irgendwie die Designer den Managern präsentieren, dann machen die es eben auch gerade mit so Zeug. Also da, die setzen sich wirklich Brillen auf und gehen in entsprechende Räume, später mehr, aber so als Motivation, was ist Virtualität, ist das eigentlich schon mal eine genaue Zusammenfassung.
Da fand ich auch interessant, so diese, man könnte ja meinen, dass das dieses ganze Virtualitätszeug eigentlich in unserer heutigen Zeit, wo man jetzt moderne Monitore hat, wo man sich kleine Bildschirme vor die Augen machen kann und nicht riesen Dinger braucht, so wie früher noch die dicke Röhre, dass man die jetzt eigentlich so rumtragen kann. Aber erstaunlicherweise gab es da so die ersten Anfänge, 1968 bereits, und diese erste, in Anführungsstriche, Virtual Reality Brille, hieß dann noch schön passenderweise das Damoklesschwert, weil du halt eine Riesenapparatur über deinem Kopf befestigen musstest und der Kopf wurde auch fest eingespannt in dieses ganze Ding, das dann an der Decke hing und eigentlich konnte es dann auch nur so ein ganz einfaches Drahtgittermodell darstellen, ohne groß irgendwas. Aber das waren dann wohl so die ersten Gehversuche, die man gemacht hat. Und dann ist im Endeffekt 44 Jahre lang immer wieder ein bisschen was passiert. Hieß es immer wieder, ja, der erste, neueste große Sprung ist passiert. Und ich weiß noch, als ich damals anfing mit Computern vor 27 Jahren, habe ich auch schon in dem ersten Computerheftel war dann eben, ja, jetzt die Brille gibt es für 2000 Mark, kaufen, besser wird es nicht mehr. Noch uns weiter auf die virtuelle Realität versteifen, vielleicht nochmal den anderen Begriff, den wir kurz angeschnitten haben schon. Augmented Reality, oder wie würde man das denn jetzt auf Deutsch sagen, die verbesserte Realität, angereicherte Realität? Nee,
vielleicht? Man hat halt so ein Layer drüber sozusagen. Man sieht immer noch das, was man sieht, aber man hat so ein Overlay sozusagen. Ja.
Genau, aber wie würde man jetzt den Begriff Augmented wahrscheinlich am besten eindeutschen? Angereichert wahrscheinlich.
Ja, ich würde es angereichert nehmen, ja. Hm. Was ich für eine ziemlich sinnvolle Erfindung eigentlich halte, weil ich glaube, also ich bin Brillenträger, ich oute mich, ich bin Brillenträger und ich fände das ziemlich toll, wenn ich dieses Nasenfahrrad, was da eh schon immer drauf ist, wenn das nicht nebenbei einfach auch nur noch die Informationen einblenden könnte, die ich wissen will, anstatt irgendwie das Telefon aus der Tasche zu ziehen und da irgendwie auf diesem Telefon rumzulesen, zu drücken, zu machen.
Ja, dann hättest du dir ja schon lange eine Google Glass besorgen können.
Nee, dann dürfte ich nicht mehr in den Club.
Naja, das sind Einzelmeinungen. Da haben wir noch kein Plenum drüber abgehalten.
Nee, ich glaube, Google Glass war mir einfach zu teuer, dass ich mir so ein Ding zum Spielen hätte holen wollen.
Die richtige deutsche Übersetzung ist übrigens erweiterte Realität. Jedenfalls laut Wikipedia. Aber normalerweise, jeder sagt Augmented Reality.
Oder Augmented.
Ja, hör bloß damit auf. Ich habe da schon in anderen Podcasts ein halbes Jahr Augmented gesagt, bis mich dann auf einer Konferenz jemand darauf hingewiesen hat, dass es doch Augmented heißt.
Ja, da weiß ich nicht, wenn man da so ein bisschen die Geschichte zurückschaut. Theoretisch gab es das Konzept, glaube ich, 1901 habe ich mal irgendwas gelesen, in so Studien, aber damals gab es natürlich noch nicht so wirklich die Technik dafür. Diese ersten wirklichen Einsatzgebiete waren wahrscheinlich so diese HUD-Displays in Kampfjets, oder? Wo du dann praktisch in die Scheibe projiziert kriegst, deine Fluglageinformationen, wie toll deine Raketen jetzt fliegen.
Ja, ich weiß halt nicht, wie die Definition genau aussieht, weil da ist es ja fest. Das ist einfach nur ein Display, das du halt auch durchschauen kannst. Und wenn man sich heute die Anwendung so anschaut, dann ist es ja immer so, es hängt fast im Raum sozusagen. Das wird mitgetrackt. Wenn du deinen Kopf bewegst, dann bewegt sich auch das Ding mit. Und das hattest du ja bei den einfachen Displays da im Flieger oder inzwischen ist sowas ja auch im Auto so mit Einspiegelungen, wo die teilweise auch nochmal extra einen Keil in die Scheibe reinlegen, weil ja die Innen- und die Außenscheibe sonst beides reflektieren würde und es dann unscharf wäre. Da ist ja immer fest am selben Platz. So ist auch schwierig, dass du halt dann den richtigen Fokuspunkt, also dass es nicht unscharf wird sozusagen, und dass du halt das darf halt auch nichts verdecken. So, im Straßenbereich hast du ja immer das Problem, dass du dann als Hersteller plötzlich haftbar wärst oder ja, dasselbe auch mit den selbstgesteuerten Autos sozusagen.
Das ist wahrscheinlich der Übergang so ein bisschen fließend, weil wenn du jetzt sagst, du hast das HUD fest eingeblendet, dann ist es noch die klassische Variante, aber da gibt es jetzt auch Studien dann teilweise, wo du praktisch mit Infrarotkameras nach vorne blickst und das legt dir dann über die echte Straße ein Overlay von dem Infrarotbild drüber, dass du auch bei schlechten Witterungsverhältnissen noch die Straße sehen würdest. Das wäre dann wahrscheinlich so dann der Übergang in die moderne Welt mit Tracking.
Beim Auto funktioniert sowas halt, weil du hast immer nur genau einen Fahrer. Da kannst du als System mitschauen, wo ist denn jetzt dem Fahrer sein Kopf gerade und dann kannst du auch so grob ausrechnen, ja, wie ist dem sein Blick sozusagen, vielleicht machen sie auch noch irgendwie Eye-Tracking oder was weiß ich. Geht halt dann nicht mehr, wenn du plötzlich mehrere Leute hast. Also wenn du jetzt zum Beispiel ein Display hast, das irgendwie zwar ein Stereo-Display wäre, so ein 3D-Display, und du hast irgendeine Brille auf, wo du dann irgendwie für jedes Auge ein eigenes Bild machen könntest. Aber sobald du wieder mehrere Leute hast, kannst du es halt auch nicht mehr, du kannst nicht auf dem Bildschirm gleichzeitig das Zeug anzeigen. Ja. Was haben wir sonst noch für Begriffe, die wir nochmal erklären müssen, bevor wir in das größere Dinge einsteigen?
Was natürlich im Umfeld von diesen beiden Oberbegriffen immer kommt, ist das Wort Immersion. Dass man sagt, mit diesen Anwendungen kann man eben besonders tolle Immersion erreichen, die besonders tief gehen und weit gehen ist. Und ich weiß nicht, ob man das.
Was bedeutet denn Immersion?
Also ich kann da mal die Definition aus Wikipedia nehmen. Immersion beschreibt Überführung in einen Bewusstseinszustand, bei dem die Wahrnehmung der eigenen Person in der realen Welt vermindert und die Identifikation mit dem Selbst, dem Avatar, in der virtuellen Welt vergrößert wird.
Man merkt nicht mehr, dass man in der virtuellen Realität ist.
Genau, es fühlt sich nicht mehr falsch an, sozusagen.
Das ist so, wie wenn du jetzt 3 Stunden lang Battlefield spielst und dann in der Nacht ins Bett gehst und dann immer noch das Fadenkreuz vor dir siehst. Dann hast du ein bisschen zu viel Immersion gehabt dabei.
Ja, ich habe den Begriff Avatar verwendet. Kommt tatsächlich auch wieder daher, also sozusagen ein Modell oder ja heutzutage oft auch ein Bild, das sozusagen für einen selber, das einen selbst vertritt sozusagen in der jeweils anderen Realität.
So mein Platzhalter sozusagen. Sehr bildlich ausgeführt in dem gleichnamigen Film Avatar.
Ja. Es kommt eigentlich auch, glaube ich, auch wieder aus der Science Fiction ursprünglich. Ja, genau. 92, Neal Stephenson hat ihn da eingeführt.
Und dann wurde er in Second Life
missbraucht. Das war übrigens gerade das, was ich vorhin gemeint hatte, mit diesem 3D-Internet und so.
Second Life. Aha, Second Life.
Ja.
Oh. Wer hat denn da überhaupt Erfahrung drin?
Ja, kann man ja vielleicht doch am Ende anhängen. Ja, ansonsten 3D, 2D, also das D steht für Dimension. 2D ist so das, was man normalerweise auf dem Monitor hat. So X- und Y-Achsen kennt man ja vielleicht aus der Mathematik, wenn man da irgendwie so ein 2D-Koordinatensystem hatte, auf dem man dann Dreiecke oder sonst irgendwas angezeichnet hat. 3D ist halt einfach das, was man halt so sieht, also die Z-Achse noch dazu. Manchmal gibt es auch noch 4D, das sind dann Filme sozusagen, wenn es auch noch bewegt. Oder.
Ja gut, aber 4D ist ja eigentlich nur die, wenn die Zeit dazu kommt, oder?
Meistens, ja. Man kann es natürlich jede andere Dimension theoretisch
dazu tun. Wenn du jetzt Marketing-Gag machst und in deinem Kino rieselt, wenn es im Film schneit, ein bisschen Schnee von der Decke, dann hast du ein 4D-Kino.
Ja, es gibt ja direkt so 4D-Kinos, wo halt, was weiß ich, 6, 12 Leute nur reinpassen, was auf so Hydraulikbühnen ist, wo tatsächlich entsprechend mit 3D-Brille, also die klassische, wie man sie aus dem Kino kennt, und dann entsprechend halt per Windkanal dir Wind ins Gesicht geblasen wird oder Wasser bestäubt wird oder sonst irgendwie, genau. Um halt einfach dieses Realitätsgefühl noch besser darzustellen.
Also wenn ich da mal Werbung machen darf, wenn man mal in London ist und mit diesem London Eye, mit diesem Riesenrad da fahren mag, da gibt es vorher auch so eine Filmvorführung und da ist es auch so, das ist ein relativ kleines Kinochen und mit ziemlich beeindruckender 3D-Technik, also da fliegen so ein paar Möwen dann vor dir vorbei und da hältst du echt die Hand vor die Augen und denkst, die Möwen picken dir jetzt gleich die Augen aus. Und da ist dann eben auch so, da kommt noch ein bisschen Wind, wird reingeblasen, so ein bisschen so die Gischt der Themse wird dir umhergeweht und dann.
Also wenn man, ich erinnere mich ganz, ganz früher, als kleiner Junge war ich in irgendeinem Freizeitpark in Deutschland und da gab es diese halbrunden Kinos, was eigentlich nur eine Kuppel war irgendwie und wo die Leute nur reingeführt worden sind, drinnen standen. Und dann ist auf die Kuppel zum Beispiel so eine Achterbahnfahrt abgebildet worden. Und ich weiß noch, wie man echt da stand und geschaut hat, dass man ja nicht umfällt, weil dieses Gefühl durch die Wölbung und alles drum und dran, das war wie 3D. Also 4D war es nicht, weil es kam ja kein Wind entgegen oder so, aber.
Also, es wird halt oft einfach als Marketingbegriff benutzt, weil streng genommen ist halt jeder Film eigentlich schon mal 3D, weil 2D-Film. Bildschirm plus Zeit. 3D-Kino wäre dann eigentlich 4D-Film von Haus aus. Also wie es halt immer so ist, jeder wendet den Begriff so, wie er gerade Lust hat und naja. 4G. Oh ja.
Hat dann der kleine André damals in den kuppligen Kinos seine ersten Erfahrungen mit der Simulationskrankheit oder Simulatorkrankheit gemacht? Das ist ja auch so der Begriff Simulatorkrankheit oder Simulationskrankheit ist ja auch so ein bisschen das, was die Leute heutzutage noch zum einen von 3D-Filmen, wenn man jetzt dann wirklich dieses, was heute 3D bei Filmen heißt, so, du kriegst eine Brille auf und siehst dann tatsächlich Sachen auf dich zufliegen oder sonst irgendwas.
Ja. Wobei es aber halt auch irgendwie angeblich.
Es gibt aber zwei Techniken, oder? Es gibt ja die Technik, wo der Fernseher oder das Kino dann mehr oder weniger so das Fenster in einen Raum ist. Das heißt, eigentlich ist es eine plane Fläche und du schaust wie durch ein Fenster in einen Raum rein oder es gibt halt die andere Technik, wo es aus dem Fenster rauskommt.
Nein, also streng genommen ist die Unterscheidung anders. Und zwar bei der einen ist es im Kino, das sind diese einfachen Brillen, die man auch danach meistens immer mitnehmen kann, wo sich nicht drauf...
Diese polarisierten...
Die sind immer polarisiert.
Na, die rot-magenta-grünen Brillen oder so,
das,
die
sind das stimmt, nicht ja, polarisiert. Okay. Okay. Die sind zirkulär polarisiert. Und zwar, man kann sich von ISTEC 2010, da gab es von Datenwolf einen Vortrag und einen Workshop zum Thema 3D-Kino. Der hat sich sozusagen 3D-Beamer selber gebaut aus zwei Beamern, wo er einen Filter davon hat. Und der Trick dabei ist eben, dass das eine Bild, das linke Auge, ist meinetwegen linksrum, linksdrehend polarisiert und das fürs rechte Auge rechtsdrehend polarisiert. Und der Filter vor deinem Auge sorgt dann dafür, dass das eine Auge nur das eine Bild sieht und das andere Auge eben nur das andere. Und die andere Technik ist dann, wie zum Beispiel, was oft bei so Fernseher oder gibt es ja jetzt auch Computerbildschirme, also bei mir im BIMLab, also Building Information Management, waren auch irgendwie so ein paar Displays, die sowas angebaut hatten, damit die halt ihre 3D-Modelle da von Häusern oder so auch in 3D anschauen konnten. Das funktioniert dann über Shutterbrillen. Die Brillen sind ein bisschen schwerer, haben dann meistens irgendwie noch so einen Schalter, wo man sie ein- und ausschalten kann. Und die kriegen meistens über Infrarot dann halt ein Signal, wann gerade welches Bild dran ist. Das heißt, dann kann der Bildschirm halt irgendwie, wenn er 60 Frames kommt, dann sind halt 30 Frames für das eine und 30 Frames für das andere. Und die Shutterbrille, Shutter heißt ja auf- und zumachen im Prinzip, die schaltet dann einfach immer um, sodass du in dem Moment, wo das Bild, also wo meinetwegen die geraden Bildernummern angezeigt werden, dass das linke Auge sieht und im anderen Moment das rechte Auge. Das heißt, sie macht eigentlich ständig auf und zu, aber du merkst es dann nicht. Mit den Framezahlen passt, glaube ich, nicht so ganz. Also du brauchst mindestens, ja, wie waren das? Kino ist ja 24 Bilder pro Sekunde, aber jedes Bild wird zweimal gezeigt, ansonsten wird das Bild flackern. Das heißt, ja, du brauchst eigentlich mindestens 100 Hertz Fernseher sozusagen.
Je nachdem, wie viel Bewegung halt in deiner Szene auch drin ist.
Ja, na, trotzdem. Also du brauchst, wenn du jetzt nur 24 Bilder sehen würdest, also 24 mal flackern pro Sekunde, dann würdest du dein Auge als flackern wahrnehmen.
Was würde dann jedes Auge nur 12 Bilder sehen pro Sekunde?
Ja, nee, ich meine, das ist normal ein Kinofilm. Das war jetzt so. Deswegen muss ja zum Beispiel der Film, bei analogen Filmen, muss der auch festgehalten werden. Der geht nicht einfach gerade durch, sondern der wird festgehalten, kommt zweimal ein Lichtblitz, kommt das nächste Bild sozusagen. Also ganz alte Kinotechnik. Ja, aber meistens hat man wahrscheinlich höhere Framezahlen. Das ist einfach, damit es auch flüssiger wirkt. Genau, das sind die zwei Techniken. Du meintest vorhin noch mit reinschauen und Ding. An sich müsstest du denselben Effekt haben.
Egal. Ja, also ich kenne es vor allem von den 3D-Fernsehern, dass es halt wirklich oder so diesen Effekt gibt, dass du halt echt den Fernseher wie so ein Fenster in eine 3D-Welt hast und dann halt die andere Variante, wo halt das rauskommt. Erstaunlicherweise ist aber, ich glaube, eher so, weil wenn es direkt Produktionen für 3D sind, dann hast du diesen Effekt, dass das aus dem Bild rauskommt. Und die heutigen modernen 3D-Fernseher versprechen ja auch immer gerne mal so ein normales 2D-Bild eigentlich auch in 3D zu machen. Und da hast du eher den Effekt, dass du in ein Fenster reinschaust.
Du baust dann halt irgendwelche Algorithmen.
Weil du baust ja bei 2D-Bild ist ja dasselbe, wie du vorhin erzählt hast, mit den zwei Beamern. Im Endeffekt wird da ja auch nur eine Bildüberlagerung gebaut.
Das ist bei allen 3D.
Ja, nicht schon klar, aber... Wie gesagt, der Effekt ist eher, wenn sie versuchen, 2D-Bild, was existiert, in 3D zu bauen, dann hast du eher diesen Effekt, dass du in ein Fenster reinschaust. Und wenn es halt direkt für 3D produziert worden ist, weil das ist ja der Produktionsprozess doch nochmal anders.
Du hast dann tatsächlich meistens zwei Kameras.
Genau, so, du hast zwei Kameras. Also ich kenne es aus der Fotografie. Ich habe mich da früher mal ein bisschen dran probiert. Dann konnte man sich so Schienen bauen, wo man dann zwei baugleiche Kameras draufgebaut hat, die dann so knapp 7 Zentimeter Abstand auseinander, das ungefähr diesen Abstand hat, wie die zwei Augen haben.
Das Witzige ist halt, wenn du zoomst, da musst du plötzlich auch den Winkel, in dem die Kameras zueinander stehen, auch noch mit ändern.
Also ja, wobei du bei professionellen Produktionen ja während der Szene wahrscheinlich nicht so wirklich am Zoomen bist.
Ja, doch, so hast du teilweise schon. Wobei da machen sie halt auch viel im Nachhinein dann. Also, dass sie dann virtuelle Kameras machen und halt alles in 3D nachgebaut haben. Und so werden auch viele 2D-Filme dann in 3D wieder umgebaut, indem man halt im Nachhinein irgendwie ein 3D-Modell baut und nachbaut sozusagen und dann das Bild da wieder drauf projiziert und das andere sonst irgendwie rumrechnen lässt und dann hast du es halt wieder.
Wobei gerade bei vielen 3D-Filmen kommt es mir so vor, dass wenn man sich jetzt zum Beispiel den letzten Hobbit anschaut, da dieses 3D ist ja meistens nur Effekthascherei, da fliegt ja mal ein Pfeil auf den Zuschauer zu oder sonst irgendwas, aber wann hat jetzt so 3D wirklich einen Film an einen Film gerettet, der schlecht gewesen wäre, wenn er nicht in 3D gewesen klar, wäre?
Aber tatsächlich war Avatar bisher der einzige 3D-Film, den ich gesehen habe.
Ja. Also ich habe schon
nicht einige, viel verpasst.
Ich habe schon einige 3D-Filme gesehen. Schlimm fand ich die, diese im Nachgang, die eigentlich schon längst draußen waren, die sie dann versucht haben, über diese Technik dann wieder 3D zu machen. Die fand ich tatsächlich schlimm, aber jetzt so den Hobbit zum Beispiel fand ich jetzt gar nicht so. Ich glaube, da haben die Leute sich sogar noch mehr darüber aufgeregt, dass die höhere Bildrate war. Aber der war stimmt, eigentlich schon vom,
auch noch, ja.
vom 3D-Effekt her war das eigentlich schon ganz angenehm. Also
er war halt nicht so überaufdringlich.
Ja,
das gibt's ja oft,
aber das finde ich auch ganz okay, weil am schönsten ist es ja eigentlich, wenn du irgendwann so den Effekt hast, dass du es siehst und es gar nicht mehr wirklich so bewusst wahrnimmst, sondern das ist einfach Immersion. Es ist normal geworden.
Genau, da haben wir dann zum Beispiel, was du vorhin gemeint hast, Andi, mit diesen Shutterbrillen. Ich habe zum Beispiel auch einen 3D-Fernseher daheim mit Shutterbrille und neben dem Fernseher steht eine Lampe, also eine normale, noch eine Glühbirne. Wenn du dann mit deiner Shutterbrille auf den Fernseher schaust und aus dem Augenwinkel noch so durch die Shutterbrille die Glühbirne siehst, dann flackert die Glühbirne, weil natürlich...
Du kriegst nur noch die Hälfte mit, also
genau,
Glühbirne hängt an Glühbirne 50 flackern. Hertz.
Genau, und du siehst die Glühbirne flackern und dann ist vorbei mit der Immersion.
Ja.
Weil die Glühbirne ins Fernsehbild reinflackert.
Kennt ihr diesen wunderbaren Effekt, wo damals so die ersten Fernseher aufgekommen sind, die 100 Megahertz gehabt haben? Was haben wir jetzt heute aktuell? 600 Megahertz?
Herz meinst du?
Die 100 Hertz Fernseher.
Röhrenbildschirme damals noch.
Die Röhrenbildschirme. Ich kann mich noch richtig dran erinnern, ich bin das erste Mal nach Hause gekommen und meine Eltern hatten sich so einen neuen Fernseher geholt und es lief irgendein alter 30er Jahre Schinken oder sowas. Und aber allein durch diese 100-Hertz-Technologie irgendwie sah das Bild so krass aus, als ob man das greifen könnte. Kennt ihr diesen Effekt? Habt ihr den auch mal bewusst wahrgenommen?
Mir kommt es meistens immer so vor, als ob durch viel mehr Herzen das eben so ein bisschen überscharf wirkt. Wie du eben beim neuen Hobby siehst, was die Leute
dann so ein bisschen. Du hast eine gewisse Schärfe gehabt und ich vergleiche es immer gern. Es gibt einmal so Filme, die mit Kamera aufgenommen sind, so Kinokamera-Format irgendwie. Und es gibt diese Reality-TV so von unseren wunderbaren Privatsendern. Die haben ja schon eine ganz andere Kameratechnik. Das schaut ja immer ganz anders aus irgendwie so. Und ich hatte das Gefühl, dass die alten Klassiker eigentlich auch so aussahen wie Reality-TV. Und das war schon allein nur durch 100 Hertz. Also
was man noch dazu sagen muss, 3D-Kino oder 3D-Film im Allgemeinen verursacht bei 15% der Bevölkerung Kopfschmerzen. Also es gibt einfach Leute, die vertragen das nicht, da merkt halt das Gehirn, da ist irgendwas falsch, da passt was nicht und denen geht es dann nicht so gut. Also die müssen sich dann halt auf jeden Fall den 2D-Film dann nehmen.
Das ist doch ein gutes Stichwort, kommen wir wieder ein bisschen zurück. Das ist auch so ein bisschen was ich vorhin schon mal gemeint habe, die Simulatorkrankheit, was man dann eben dann tatsächlich eine Brille auf dem Kopf hat und dann nur noch die Realität sieht, was, glaube ich, wahrscheinlich ein bisschen damit zusammenhängt, dass das Gehirn so ein bisschen ausgetrickst wird. Weil wenn du jetzt, wenn wir zum Beispiel mal so heutige Technik anschauen, was wir so haben, so eine Oculus Rift zum Beispiel. Du hast schöne, hochauflösende Displays vor den Augen, das heißt, die Augen glauben vielleicht erstmal tatsächlich das 3D. Und da habe ich in diesen ganzen Tests, gibt es ja von Spielezeitschriften und allem möglichen, gab es dann eben Tests zu dieser Brille, die jetzt eben als der große Heilsbringer der virtuellen Realität angepriesen wird. Und da gab es so eine Achterbahn-Demo. Und diese Redakteure haben dann geschrieben, ja, also die haben in der Redaktion niemanden gehabt, der das länger als irgendwie eine Minute anschauen konnte, ohne danach schnell zur Toilette rennen zu müssen.
Ja, das Problem ist doch, glaube ich, eher, dass dein Körper einfach still ist.
Genau. Also das Auge meldet, du bewegst dich jetzt eigentlich, aber das Ohr sagt, nee, ist eigentlich gar nichts hier.
Also weil der Beschleunigungssensor bei Menschen im Ohr verbaut ist, diese Schnecke und so weiter.
Da gibt es doch dieses lustige Video, wo der eine Typ davor auch so eine Oculus Rift irgendwie aufhat und dann irgendwie zwar von hinten nach hinten wegfällt und auch irgendwie von zwei Leuten gehalten wird, aber einfach absolut nicht drauf klarkommt und dann die Beine sich die ganze Zeit bewegen und er einfach nicht mehr zurechtkommt und irgendwie sich wieder hinstellen kann.
Okay, ja. Muss mir nachher den Link mal raussuchen.
Ja, werde ich mal tun, also das war echt lustig.
Ich glaube, wir müssen zu Oculus an sich noch ein bisschen was erzählen. Das war ja, ist ja ein US-Startup. Die sind vor allem bekannt geworden mit ihrem, ja, wie heißt dieses Kickstarter-Ding? dass die da mal halt gesagt haben, ja, wir möchten da jetzt irgendwie so virtuelle Realität mal wieder ins Wohnzimmer bringen sozusagen, in die Spiele. Und ja, ihnen wollte halt niemand Geld geben, deswegen eben dieses Crowdfunding.
Ich glaube, der Produktname, den du suchst, ist die Rift, oder?
Andi? Ich glaube, das war die erste, oder? Die erste Generation.
Die heißt, glaube ich, immer
heißen
noch
die alle
Rift.
So.
Da gibt es ja mittlerweile einen Prototyp von der dritten Generation an Entwicklungskits. Zu kaufen gibt es die ja immer nur noch in Entwicklungsversion, also noch kein Endprodukt. Ich weiß nicht, ob der Kickstarter damals auch schon
Rift hieß. Google Glass war ja auch nur Entwicklung.
Ja.
Also es war ja auch kein Endprodukt, wirklich.
Aber da stand halt nochmal was anderes dahinter als so ein bisschen Kickstarter. Wobei mittlerweile bei Oculus ja...
Stand Beta dahinter. Also
die Firma heißt tatsächlich wohl Oculus VR, also Virtual Reality. Und sie wurde halt aufgekauft.
Von dem bösen Facebook.
Warum auch immer.
Man weiß nicht, was Facebook damit will, ne?
Wahrscheinlich haben sie halt noch schnell zugegriffen, bevor es jemand anders tut oder so, oder?
Haben noch ein paar Milliarden, ich weiß gar nicht, wie viel sie gezahlt haben, schon Milliarden, oder?
Puh, da 1,6 Milliarden.
Jo. Haben sie halt
noch übrig gehabt. Interessant ist ja eher dafür, dass Facebook das Ding gekauft hat.
Ah, Moment, nee. 400 Millionen in US-Dollar und 1,6 Milliarden in Facebook-Aktionen.
Also jetzt 400 Millionen Dollar dann,
wenn man sich die wieso kann man das Ding denn eigentlich immer noch nicht wirklich kaufen bei 400 Millionen Dollar?
Vielleicht haben sie so einen hohen Perfektionsanspruch.
Nee, ich glaube, das Problem von der Oculus Rift ist einfach das, was wir vorhin ja auch schon hatten. Die kommen immer noch nicht wirklich klar. Also ich denke mal, dass der 3D-Effekt, das, was dem Auge vorgespielt wird, dass du in einer anderen Realität bist, dass das eigentlich schon ziemlich perfekt läuft. Aber dem Gehirn zu verstehen zu geben, dass es sich nicht reell bewegt oder weil viele haben ja so stark geklagt, dass wenn sie so eine Oculus Rift aufhatten, halt einfach der Übelkeitsfaktor so hoch wird. Und ich glaube, das ist das Problem, woran sie wirklich gerade stecken. Und
die Frage ist, ob man das überhaupt beheben kann.
Ich glaube nicht, dass man das so mit einer einfachen Brille beheben kann, wo man sich nicht selber bewegt. Weil der Körper will ja dann auch in dieser Realität sich bewegen. Weil stell mir vor, Skyrim auf der Oculus Rift und du durchläufst diese Riesenwelt und alles schaut wirklich fast real aus, aber du sitzt in einem Sessel und tust nur mit der Hand irgendwie einen Joystick vorwärts und rückwärts bewegen, das funktioniert nicht.
Ja, aber da gab es das, was Andi vorhin schon mal gesagt hat, das war glaube ich 2013 auf der Gamescom, haben sie das zum ersten Mal vorgestellt, die Firma heißt glaube ich Cyberith, ist irgendeine europäische Firma, wo genau, weiß ich jetzt gar nicht. Die haben eben so ein Rollenbrett im Endeffekt. Das heißt, du hast eine Laufbahn mit lauter kleinen Rollen drauf, darauf kannst du laufen. Das nimmt dann auf, wie bewegst du dich. Da hast du noch dazu dann, das sind wahrscheinlich einfach diese Nintendo Wii-Controller, diese Nunchucks. Hast du auch um die Taille nochmal einen Gürtel rum. Das heißt, das Spiel realisiert auch, wenn du dich zur Seite bewegst oder wenn du dich duckst oder springst. Und da haben sie eben so ein Demo gehabt mit Skyrim, das hat er dann so gespielt. Und das sieht dann ganz lustig aus. Er läuft so mit seiner Oculus rum und du siehst dann halt seine Spielgrafik, ihr sieht ihn, wie er dann mit seinen Nunchucks mit dem Bogen schießt und er hat eine Mods Gaudi. Und seine Nachbarn, wenn er sich jetzt bei sich daheim in der Wohnung hat, wahrscheinlich auch, wenn er den ganzen Tag auf dem Ding rumlaufen
wird. Ja, vor allem auch die drunter und so. Je nachdem, wie gut die Decken halt sind. Es war ja so, dass die erste Version von der Brille, von der Oculus Rift, da war die Auflösung ja nicht so wirklich toll. Und auch das Nachführen war, also wenn du deinen Kopf gedreht hast oder so, dann hast du halt gemerkt, ah, das ruckelt. Das, oder das geht nicht schnell genug mit. Und ich glaube,
das ist nicht wirklich Echtzeit. Das zieht halt nach.
Ja, auch was, das sind ja halt Beschleunigungssensoren in der Brille drin. Ich glaube, die haben ja das erstmal noch gar nicht mit Kameras gearbeitet oder so.
Erst in der zweiten Generation.
Ja, also inzwischen sind da halt Infrarot-LEDs wieder vorne drin und dann trackt die Kamera halt mit, wie du deinen Kopf hin und her bewegst. Dann funktioniert das halt auch wieder besser. Und ja, da müssen sie halt noch ein bisschen drehen. Und die Auflösung haben sie, glaube ich, jetzt auch hochgedreht bei den fortlaufenden
Generationen. Ich glaube, in dem Endprodukt soll es dann tatsächlich irgendwas auf 1080 sein für pro Auge. Ich glaube 1440 auf 1080.
Ja. Also beim ersten Generation war es sogar so, dass du die einzelnen, also Pixel, also zu Pixel, also du kannst ja so ein Bild, sind wir wieder beim Röhrenfernseher, da war es ja auch so, wenn man da ganz genau rangegangen ist, dann hat man die verschiedenen Farben gesehen, also RGB, Rot, Grün, Blau und das hat es da halt da auch gesehen und dann ist natürlich auch wieder so, bist du wieder total aus der Immersion raus. Ja. Was man dazu sagen muss, ich weiß nicht, ob das auch bei der finalen Version dann so ist, aber das ist einfach nur ein Bildschirm sozusagen. Du brauchst immer noch mal einen Rechner, an den du das Ding momentan anschließt.
Ja, ich glaube, das ist auch so gedacht, weil wenn man sich jetzt überlegt, dass das für Spiele genutzt werden soll, müsstest du da wahrscheinlich ordentlich Hardware mit dir herumschleppen, wenn du tatsächlich alles nur auf der Brille rechnen wollen würdest.
Ich glaube eher, dass für Spiele wird es sich eher durchsetzen, dass du dir so eine Art Röhre, Kokon, was auch immer, in dein Zimmer stellst, wo du dich reinstellen kannst, wo so ein Laufband unten drin ist, wo du nicht rausfällst oder
wie auch immer. Das wäre doch die Variante für die, also dann machen die E-Sport-Leute endlich mal richtigen Sport und bewegen sich.
Also ich wäre sehr begeistert darüber. Also ich muss ganz ehrlich sagen, also ich würde so ein Spiel mit einer, wo ja eh heutzutage versucht wird, die Realität perfekt nachzuahmen, einfach mal zu sagen, okay, jetzt klinke ich mich mal aus dieser Realität wirklich mal für ein Wochenende aus und kann mal wirklich Abenteuer erleben, wo ich mich bewegen kann, wo der Schwerthieb auch wirklich mein Arm ist. Ich glaube, die Leute brauchen, also es gibt bestimmt die Kritiker, die dann wieder sagen, Weltuntergang.
Ich sehe schon den André. Wir müssen den André jetzt mal in die LARP-Szene einführen.
So, Weltuntergang. Ich brauche noch den Schlauch für die künstliche Ernährung in das Ding rein oder so.
Das wollte ich nicht gerade sagen. Also,
aber ich glaube, wenn man so ein Spiel spielt und da 2 Stunden lang das Schwert wirklich reell dann auch im Raum bewegen muss. Es wird auf den Arm gehen. Die Leute werden sicherlich nicht sich tagelang in diese virtuelle Realität zurückziehen, aber es ist doch, glaube ich, ziemlich spannend, das mal so zu erleben.
Aber so, was du sagst, diese Schläuche der virtuellen Realität, sowas gibt es ja tatsächlich auch schon. Wenn wir wieder zu unserem guten alten Platon mit seinem Höhlengleichnis zurückkommen, das heißt ja dann tatsächlich auch Cave. Ich weiß nicht, Andi, du hast gemeint, du kennst jemanden, der arbeitet an einer Firma, die...
Naja, also so ein Cave habe ich tatsächlich bisher nur in Garching beim Leibniz-Rechenzentrum gesehen. Die haben sich da so ein Ding gebaut. Also sie haben einmal halt so ein 3D-Display, wo man halt mit Shutterbrillen, so ein großes so ein Projektionsding, wo man halt mit Shutterbrillen dann Zeug anschauen kann. Aber dann geht halt auch neben so eine, kannst du so ein Rollo hochfahren, dann hast du halt so einen Kasten. Also was hatten der? Wahrscheinlich so 3 auf 3 auf 3 auf 3 Meter. Und von fast jeder Seite, nur da, wo halt reingehst, ist halt von außen drauf was projiziert. Wahrscheinlich, ja, ich glaube sogar mit Stereo-Effekt, bin mir jetzt gar nicht ganz so sicher. Also das, was wir vorhin bei den Bildschirmen und bei dem Kino, 3D-Kino auch schon erzählt hatten. Du hast dann irgendwie so einen Helm auf, der dann auch noch mitgetrackt wird. Das heißt, das sind so, hat man vielleicht schon mal gesehen, lauter so 3, 4 Knuppel sozusagen. Und dann gibt es halt nochmal Infrarotkameras, die diese Knuppel dann verfolgen und die sind halt so angeordnet, dass du sie immer auseinanderhalten kannst, weil sie halt so einen gewissen Abstand zueinander haben. Und das heißt, das System weiß, wo du gerade hinschaust, wo du gerade bist und durch diese, ist halt auch wieder eine Shutterbrille, dann kannst du halt diesen Stereo-Effekt auch geben und hat halt überall eine Wand drumherum. Hat uns dann danach der Mensch vom Leibniz-Rechenzentrum das auch nochmal die Beamer dazu gezeigt und so und der komplette Keller davon. Also sie haben da mit Spiegel und sonst irgendwas arbeiten müssen, damit es halt irgendwie reingeht. Und die Beamer haben extra eine USV, dass wenn der Strom ausfallen würde, könntest du dann nicht mehr kühlen. Und dann, damit eben die Lampen noch rumgekühlt werden können und die sind halt schweineteuer, weil halt extra hell und sonst irgendwas. Deswegen haben sie extra eine USVs für die Beamer, damit sie die dann noch kontrolliert runterkühlen können und dann ausmachen.
Ich glaube, das ist auch so ein ganz großes Problem, was diese ganze virtuelle Realität noch hat oder vor sich hat, ist aus der Fotografie ist es vor ein paar Jahren ja aufgekommen, diese sogenannte HDR-Fotografie, die High Dynamic Range Fotografie, wo ja durch Belichtungsreihen versucht wird, sämtliche hellen Farbanteile, dunklen Farbanteile einzufangen und dann über Tone Mapping und sonst irgendwie ein Bild zu kreieren, wo halt so das klassische Beispiel, man steht in der Küche und fotografiert zum Fenster raus. Wenn man die Küche schön belichtet haben möchte, dann ist das Fenster total überbelichtet. Wenn man das Fenster schön sehen will und das Gebäude, was da draußen auch ist, dann ist die Küche total unterbelichtet. Und HDR macht halt einfach diesen reellen Eindruck, den das menschliche Auge ja auch macht. Weil wenn du in der Küche stehst, dann siehst du deine Küche normal belichtet und das Haus draußen aus dem Fenster. Was dann so eine Fotokamera jetzt nicht unbedingt macht. Und dieser HDR-Effekt, den will man ja eigentlich auch eher in dieser virtuellen Realität haben, damit es wirklich reell ausschaut, weil dort wirst du ja auch irgendwann das Problem bekommen, dass das dann zu künstlich ausschaut, weil oder wird durch computergenerierte Welten das komplett verhindert?
Also sehe ich da jetzt eigentlich nicht so das Problem. Das Problem entspringt ja.
Das Problem entspricht ja. Nee, das Problem entspricht, weil du hast es ja auf deinem Computerbildschirm genauso. Du hast ja, wenn du dir auf deinem Computerbildschirm ein Foto anschaust, sieht das ja auch nicht komplett der komplette Belichtungsumfang drauf. Also es gibt ja extra die Experimente, HDR-Monitore zu bauen. Also vor ein paar Jahren habe ich mich dafür mal interessiert, da lagen ja die Preise für die Prototypen noch irgendwo so jenseits der fünfstelligen K-Bereiche irgendwie. Ja.
Also wenn ich jetzt mal meinen digitale Videoprof zitieren darf, der hat halt das mit dem V-Raum-Modell begründet. Also es gibt dieses Gamut, das ist irgendwie so ein Sechseck, was halt den kompletten V-Raum aufspeist. Und das kannst du eigentlich nur durch das CII-Farbmodell, frag mich nicht mehr, was da genau was war, beschreiben. Das RGB-Farbraummodell, das ist da drin halt nur ein Dreieck. Und dann musst du das halt entsprechend hinschieben, sodass, wenn du es als RGB abbilden möchtest. Und du brauchst dann mehr Farbraummodelle, das heißt meinetwegen mehr Kanäle, was weiß ich, heißt höhere Datenrate, und das ist halt alles nicht so einfach. Also dann bräuchtest du halt mehr als deine drei oder keine Ahnung, wie das dann in Wirklichkeit gebaut haben, die HDR.
Ja, jetzt nehmen wir da zum Beispiel das Beispiel, das Einfachste ist ja, die Realität herzunehmen. Also wenn ich jetzt irgendwie eine künstliche Welt schaffen will und da fahre ich durch einen Tunnel durch oder sowas, dann ist doch das Einfachste vielleicht sogar, diese Tunnelfahrt aufzunehmen und das dann einfach nur zu digitalisieren, ja, aber umzubauen.
In dem Moment, wo du es aufnimmst, geht es halt schon wieder verloren.
Nein, es gibt ja Kameras inzwischen, die tatsächlich den kompletten HDR-Umfang aufnehmen.
Okay, und die dann nichts wegschmeißen sozusagen.
Die dann nichts wegschmeißen, ja. Ist das Rohrformat vom Rohrformat, keine Ahnung. Also das ist halt dann wirklich, nur das Problem ist, wenn du jetzt so eine Oculus Rift nimmst, die halt da seine kleine zwei Bildschirme drin hat, das sind keine HDR-Monitore.
Ja.
Das heißt, ich kann sowas natürlich dann nicht hernehmen, um da entsprechend mir meine Realität richtig darzustellen.
Aber ich glaube, das ist dann schon Jammern auf ganz hohem Niveau. Wenn du dir jetzt so die letzte Generation von Computer-Grafik-Engines anschaust, die in Spielen verwendet werden können, da gab es, letzte Woche kam, glaube ich, diese Tech-Demo von der Unreal Engine raus, in der so ein Hotelzimmer gerendert wurde. Und da musst du schon sehr genau hinschauen auf einem normalen Monitor, dass du nur siehst, dass es gerendert ist und kein echtes Bild.
Ich glaube, das Problem ist, was ich gerade meine, ist, ein richtiges HDR-Bild ist nicht zu vergleichen mit selbst bester Rendering-Technik auf einem PC-Monitor oder sowas. Ein HDR-Bild, ein richtiges, wenn du wirklich einen HDR-Monitor hättest, dann würdest du dir wir sind hier in einem wunderschönen Raum ohne weiteres Licht, außer das Künstliche, was von oben kommt, und du würdest dir diesen Monitor an die Wand schrauben. Und wenn du dann dort eine Wiese mit Sonnenschein darstellst, dann würdest du wirklich denken, du schaust aus dem Fenster. Also
das Problem hast du aber nur
bei... Du hast auch wirklich rein theoretisch die komplette Abbildung der Helligkeitsstufen. Es würde dich, wenn du da eine Sonne darstellst, dann müsstest du eine Sonnenbrille aufsetzen, weil du es nicht gucken kannst, weil das einfach...
Das Problem hast du aber nur bei, wenn du Virtual Reality machen möchtest. Wenn du wieder Augmented Reality machst, wie das andere Produkt, das wir jetzt gleich noch nehmen werden... Die blenden ja nur was drauf ein. Da hast du ja im Prinzip.
Ja, gut, ich habe es ja jetzt auch nur auf Virtual Reality
bezogen. Ja, klar.
Wenn wir jetzt nochmal ein bisschen zurückkommen auf Geräte, die es heute schon gibt. Jetzt haben wir ja von der Oculus über ein Cave, was ja dann wirklich die
Profilösung,
Profilösung ist.
Aber kaum jemand leisten kann.
Was ist die Budgetlösung ist, kennt ihr diese ganzen Cardboard-Dinger, die es jetzt zu kaufen gibt, wo Google diese Faltvorlage gegeben hat?
Ja, sie haben das also Google hat ja einmal im Jahr diese Konferenz. Die Google I.O. Ich glaube, da muss man inzwischen, das ist auch so ein Gewinnspiel, ob man da hinkommt oder so. Ist jeder weltweite Entwicklerkonferenz halt. Und irgendwie haben sie jedes Jahr da irgendein Gadget. Und das letzte Mal hatten sie eben unter jedem Stuhl dann wieder so einen Karton, der halt schon vorgestanzt war. Mussten es noch selbst zusammenbauen? Ich weiß es gar nicht.
Also zumindest wahrscheinlich schon. Ja. Also zumindest die Dinge, die man jetzt bestellen kann bei Alibaba und sowas.
Ja, das ist halt dann, sie haben halt ein PDF online gestellt, das kannst du dann mit dem Lasercutter oder sonst irgendwas dann halt auch zuschneiden, und dann baust du halt so Linsen rein Und die Idee dahinter, also du nimmst da dann irgendein Smartphone, tust es da rein, da ist, glaube ich, ein Schaumstoff oder sonst irgendwas mit drin, machst es zu und dann diese zwei Linsen sozusagen sorgen dann dafür, dass du dein normales Display als 3D-Display, also
du machst das normale Display wird in der Mitte geteilt und du kriegst dann auf der einen Hälfte eben das Bild für das eine Auge und auf der anderen Hälfte das Bild für das andere Auge und durch die zwei Linsen, die direkt von den Augen sind, sieht eben das Auge jeweils nur das Bild, das es sehen muss. Ist natürlich eigentlich ziemlich clever, weil in so einem modernen Smartphone sind auch Sensoren drin, mit denen man alles Mögliche mittracken kann, dass dann zum Beispiel
Position, Bewegung,
was auch, was ich auch clever fand. Die meisten Smartphones haben ja tatsächlich auch Magnetsensoren drin. Und das dann an diesem Karton am Kopf nur so ein kleiner Magnetschalter. Und dann zieht man dann ein Magnet an einem anderen Magneten vorbei. Und das Handy registriert dann eben diese Änderung im Magnetfeld. Und das funktioniert dann wie ein Klick. Also eigentlich ziemlich clever, die ganzen Sensoren ausgenutzt, die da drin sind. Hat man natürlich jetzt das Problem, ich habe anscheinend einen Augenabstand, der nicht ganz dafür passt. Das heißt, mit dem Cardboard, das ich mir mal zusammengebastelt habe, sehe ich tatsächlich doppelt. Also
okay.
Mit Kontaktlinsen funktioniert es bei mir nicht. Wenn ich die meine Kontaktlinse rausmache, dann sehe ich tatsächlich 3D.
Aber unscharf?
Nee, weil du hast ja das Bild so kurz vorm Auge. Also merkt man da nicht, dass ich bin kurzsichtig. Wenn ich weitsichtig wäre, wäre es wahrscheinlich was anderes. Aber dadurch, dass das Display halt einfach 3 cm vom Auge ist.
Ja, ansonsten bräuchte man halt andere Linsen, so die das wieder ausgleichen.
Genau, oder halt, das ist halt ein Karton, den man jetzt erstmal nicht groß angepasst hat. Wahrscheinlich, wenn man die ein bisschen weiter auseinander machen wird, die Linsen. Wird es wahrscheinlich auch schon wieder funktionieren.
Oder du brauchst ein Telefon, das ein bisschen länger ist, sozusagen.
Genau. Was aber ich jetzt festgestellt habe, also ist, glaube ich, ziemlich rechenaufwendig, das Ganze. Und ich habe ein Nexus 4, das ist ja auch nicht mehr das neueste Gerät. Wenn man das Ding auf den Kopf und den Kopf bewegt, dann hat man eben das, was wir vorhin schon angesprochen haben, so ein Delay von vielleicht einstelligen Millisekundenzahl, also wirklich mit dem Finger drauf deuten kann man nicht. Aber man merkt schon, man bewegt den Kopf und das Bild zieht einfach langsam nach.
Ja, wie gesagt, das sind halt auch die Beschleunigungssensoren, was dann nicht, die nicht so gut aufgelöst sind. Ich weiß nicht, ob es auch welche gibt, die Kamera vielleicht benutzt haben von dem Telefon, um ein bisschen besseres Tracking hinzubekommen. Also der Trick ist dann halt einfach immer, möglichst viele Sensoren zu nehmen und die alle in ein Modell reinzuschmeißen, nennt sich dann oft Sensor Fusion. Dann kannst du halt auch die Fehler von den einzelnen Sensoren ausgleichen. Und gerade die Kamera merkt halt sofort, wenn du es weiter drehst. Und dann kannst du es entsprechend auch halt auch besser machen. Aber klar, das Ding wird heiß wie noch was.
Ne? Und der Akku hält 2 Minuten, dann ist leer, auf blöd gesprochen. Und irgendwann ist man natürlich auch durch Rechenleistung beschränkt. Also.
Ja, wobei aber so Grafikzeug, das können halt die, da ist halt heutzutage im Handy auch schon eine Grafikkarte drin. Und die macht halt auch schon ziemlich viel weg. Und mit Quad und was weiß ich, wie viel Cores, was im Telefon drin sind halt. Also.
Aber es ist auf jeden Fall ein cooler Ansatz so, weil ein Smartphone hat heutzutage ja wirklich jeder. Einen Karton für entweder selber auslasern, ausschneiden oder für 2 Euro beim freundlichen Chinesen von ihm anbestellen.
Also. Ist halt ein schöner Showcase, ja.
Ja.
Aber sie haben ja auch noch ein bisschen professionelleres Produkt, was ja auch relativ in den Medien war. Wir hatten es ja vorhin auch schon, Google Glass, sei der Vollständigkeit halt noch erwähnt. Also es heißt wirklich Glass, weil es ja nur ein Glas ist und nicht Glasses, also nicht Brille, weil es ja nur ein Brillengestell ist, das keine Gläser hat, beziehungsweise nur ein Glas, das es halt so reinspiegelt.
Ja. Genau. War ja auch groß gedacht mit, du kannst eben, da gibt es ja auch für die normalen Google Smartphone, da gibt es die App, die heißt glaube ich Google Glasses dann. Diese App, wo du praktisch deine Kamera irgendwo hinhältst, durch GPS und sonstiges, weiß das Handy dann, wo es ist, kann daraus dann aus der Orientierung auch herausstellen, wo du jetzt gerade hinschaust und macht dann eben auch Augmented Reality und blendet dir, wenn du vor einer Sehenswürdigkeit stehst, eben Informationen zu dieser Sehenswürdigkeit ein. Ja,
aber das ist tatsächlich die häufigste Anwendung für Augmented Reality, die man momentan so sieht, diese Smartphone-Apps, die dann halt anzeigen, wo das, also du schaust halt wirklich so, und dann geben sie halt diese interessanten
Bilder. Aber das ist ja genau das, was ich vorhin sagte. Das ist auch das, was bei Google Glass ja eigentlich auch der positive Faktor war. Ich fahre jetzt nach London und ich habe diese Brille auf. Ich möchte zum Trafalgar Square und stehe hier gerade irgendwie an Heathrow, keine Ahnung. Und in meinem Brillendisplay sagte mir, lauf jetzt einfach 100 Meter da geradeaus, bieg rechts ab, kauf dir dein U-Bahn-Ticket und 10 Minuten später bin ich, was weiß ich wo.
Ja.
Und wenn ich dann direkt dort bin, dann sagte mir, ja, jetzt noch 50 Meter da, 100 Meter dort und da ist der nächste Fastfood-Laden oder
und
so.
Und da Google ja auch weiß, was du im letzten Jahr bei Amazon bestellt hast, dann wirst du auch gleich zum richtigen Geschäft gelotst. Und ja, wird dementsprechend an den Geschäften vorbeigeführt.
Ich finde es gerade langsam immer ein bisschen schlimm, wenn sämtliche Innovationen immer gleich mit dem Evil-Schwert kaputtgeschlagen wird.
Das ist halt leider in Deutschland so, ja.
Ich möchte doch diese Technologie haben, ich möchte doch diese Brille haben, die mir sagt, ich muss nur noch 100 Meter geradeaus laufen und dann links und rechts, damit ich irgendwo ankomme. Dass eine Firma dahinter steht, die das mittracken kann, die dann natürlich Bewegungsprofile erstellen kann, ist alles immer schlimm.
Die Leute hat es halt aufgeregt, dass eine Kamera drin war, wenn du mich fragst. So.
Ja, aber wo ist heutzutage überall eine Kamera drin?
Klar, aus technischer Sicht kann ich es absolut nachvollziehen. Du möchtest diesen Sensor haben, du möchtest, wie wir auch vorhin beim Smartphone schon hatten, wenn du nur einen Beschleunigungssensor hast,
Ich fand dieses Argument gegen Google Glass, weil da eine Kamera drin ist, fand ich einfach nur zum Würgen. Weil das Problem ist, da müsstest du jeden Menschen, der ein Hörgerät hat, müsstest du ausschließen aus dieser Gesellschaft, weil dieses Hörgerät in irgendeiner Form als Bespitzelungswerkzeug benutzt werden kann. Und mache ich das mit einem Hörgeschädigten? Nein, mache ich nicht. Also das ist, und ich verstehe nicht, warum mit aller Macht immer nur das Böse gesehen werden will.
Ja, das hat Andi schon gesagt, dass Deutschland wahrscheinlich ein bisschen innovationsfeindlich, was das angeht. Klar kann man natürlich auch Datenschutzbedenken anführen.
Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, die Möglichkeiten, die ich ja natürlich mit so einer Brille habe, zum Beispiel im Medizinbereich, dass wenn der Arzt da sitzt und operiert, gleich nebenbei immer noch sämtliche Daten hat, die vielleicht wichtig sind für ihn, für Medikamentenunverträglichkeiten, sonst irgendwas. Oder aber der Handwerker, der irgendwo an einem komplizierten Schaltungrad rumbauen muss, um dann einfach sich kurz den Schaltplan ins Gesicht, ins Feld einblenden kann nebenbei, um dann halt auch wirklich richtig...
Ich habe neulich eine Studie gesehen, dass tatsächlich irgendwie 60% der Zeit eines Handwerkers so in einem großen Gebäude drauf geht, erstmal den richtigen Ort zu finden und wo es denn wieder verbaut ist und sonst irgendwas, wenn er da vorher noch nicht da war.
So. Genau, wenn er jetzt so eine Brille auf hätte, die ihm genau durch das, also ich sehe in meiner eigenen Firma, es ist ein Komplex aus 3 Gebäuden, die miteinander verbunden sind und dann allein, wenn da der Handwerker losgeschickt wird, ich habe heute jemanden vom Arbeitsschutz bei mir gehabt, der hat erstmal gefragt, ja, wo sitzen Sie denn nochmal genau? Ah, erster Stock da, Nordwestflügel irgendwie und keine Ahnung. Und wenn der jetzt so eine Brille auf hätte und einfach weiß, er muss einfach nur Fahrstuhl, erster Stock, 5 Meter nach links, 10 Meter nach rechts und dann ist er da.
Aber es geht auch weiter, so wenn du halt dann wirklich das Gerät am Aufschrauben bist, dass du dann da halt auch gezeigt wirst, ah, das, da ist da und da. Ach, und hier hast du die Schraube vergessen aufzumachen oder sonst irgendwas. Klar, das wäre auf jeden Fall eine Erleichterung. Schauen wir mal, wie lange es dauert, bis wir tatsächlich so weit sind, dass es in so weit wirklich als auch Anwendung tatsächlich gibt.
Ich glaube, wir haben schon ziemlich viel eigentlich so ein bisschen angeschnitten. Wir hatten ja schon mal vorhin, wenn man in Industriedesign geht, dass man sich jetzt eben Modelle gleich in 3D anschauen kann und nicht erst vorher irgendwie rumbasteln und dann ja, könnte eigentlich in 3D, also in echt dann auch ganz gut aussehen, sondern dass man einfach diese natürliche Herangehensweise, die man einfach sein ganzes Leben lang lernt, man nimmt Objekte im dreidimensionalen Raum wahr, dass man das einfach schon früher in die ganzen Designprozesse mit einbringen kann.
Ja, die ganze Simulationsgeschichte, sprich Flugzeugsimulatoren oder auch Fahrsimulatoren, könnte die Fahrschule von morgen sein, in Anführungszeichen. Also je nachdem, wie reell es dargestellt werden kann. Spiele
sowieso immer.
Also ich glaube Spiele, ja, wobei Spiele und Kunst, ich glaube, das nimmt sich nicht viel. Also das
werden jetzt wahrscheinlich viele Künstler beleidigt, aber ich kann mich dir da anschließen.
Nee, weil es ist allgemein gerade eine Diskussion auch wieder, dass eigentlich man endlich mal drüber hingehen könnte, dass Spiele auch Kunst sind.
Ja, der so Kultur wie der halt.
Film. Also es gibt bestimmt Spiele, die Kunst sind, es gibt Spiele, die sind jetzt
weniger. Ja, es Kunst. Gibt aber auch Filme, die nicht wirklich Kunst sind oder Filme sind. Genauso wie es Bilder gibt, die nicht wirklich als Kunst zu definieren sind. Das also egal mit welchen Bewusstseinserweiterungen weiteren Drogen der Künstler da gearbeitet hat.
Wo geht es denn eigentlich hin, wenn man jetzt also sich die heutige Welt so anschaut, gerade wenn wir haben jetzt Anfang 2015, letzte oder vorletzte Woche hat Microsoft was ziemlich Cooles vorgestellt, was demnächst vielleicht irgendwann mal rauskommen wird.
Wie heißt es denn nochmal?
Die HoloLens.
Ah, genau. Und das ist halt, ja, es ist in keine VR-Brille, sondern es ist eine Augmented Reality-Brille. Ja. Das heißt, ja, es ist im Prinzip vom Ding her wie eine Skibrille, nur hintenrum ein bisschen dicker, wahrscheinlich für Akkus und da ist auch der Rechner mit eingebaut. Also das ist dann wahrscheinlich mehr so für diese Anwendung, die man so gerade hatte, mit irgendwas mal reparieren oder sowas, wahrscheinlich dann geeignet. gab jetzt neulich eine Keynote, wo sie es vorgestellt haben, zu Akkulaufzeit und Auflösung und Preis und so haben sie wohl noch nichts gesagt.
Kann auch sein, dass mich da täuscht, aber gesagt haben, es soll bezahlbar sein. Ja, aber also wenn man sich diese Videos da anschaut von dieser HoloLens, klar waren das alles nur Marketing-Videos, aber wenn sie das nur im Ansatz so hinbringen, glaube ich,
Der Grundgedanke finde ich gar nicht so schlecht, weil es ist die Realität, die du hast im Blickfeld und sie wird einfach erweitert, weil ich möchte ja hinkommen, dass ich endlich einfach nur mein Knöpfchen, was ich sonst auf einer Tastatur drücke, vielleicht einfach so auf meinem Tisch habe und wenn es mir halt einfach nur in so eine Brille projiziert wird, dann ist das doch perfekt.
Ja, und ich glaube, wenn wir dann nochmal 100-200 Jahre in die Zukunft gehen, sind wir dann irgendwann bei den Holodecks von Star Trek. Das ist ja dann sozusagen die...
Ich weiß nicht, ob das Holodeck an sich wirklich das gewinnbringende Ding ist.
Das wäre wahrscheinlich das Ende der Menschheit.
Nee, das Ende der Menschheit wäre es nicht. Also was ich mir eher vorstellen könnte, dass wir endlich, dass der Matrix-Effekt eher eintritt und dass wir in irgendwelchen Alkoven liegen und durch künstliche Ernährung und einfach wirklich in den Welten leben, in denen wir wollen. Weil ich glaube, man kann es natürlich als Dystopie ansehen, wenn es eine beherrschende Macht gibt, die dann dieses Ding kontrolliert. Aber wenn ich jetzt an sich in so einem Alkoven liege und dort mein Leben friste, in Anführungszeichen, ich werde künstlich ernährt oder sonst was, aber meinen Geist entfalten kann und einfach meine begrenzte Zeit, die ich hier reell wahrnehme und einfach in meinen Welten leben kann, warum denn nicht? Das ist doch, glaube ich, das schönste Geschenk, was man einem Menschen machen kann.
Das bringt uns
dann vor allem, wenn es dann noch vernetzt ist und ich das mit anderen teilen kann.
Das bringt uns ja dann auch wieder zu dem zurück, was du ganz am Anfang gesagt hast, was für dich Realität ist, das, was du durch deine Sinne erfahren kannst.
Genau.
Und wenn du deinen Geist direkt mit irgendeiner Realität verbunden hast, warum soll es dann nicht auch, ist es dann nicht eigentlich deine Realität? Und ich denke mal, das kann man doch dann auch als schönen Ringschluss, wenn wir heute schon bei den alten Griechen und ihren Parabeln und Gleichnissen waren, sehen, dass man auch von der Matrix-Zukunft nicht unbedingt Angst haben müsste. Nee. Wenn man dann ein glücklicher Akku ist, dann ist man eben glücklich.
Warum auch nicht? Dann hüppelt man halt wie das Duracell-Häschen durch die Welt.
Okay, dann wären wir so ziemlich am Ende.
Alles ein bisschen angeschnitten und ich denke mal, wenn es dann doch nochmal große technische Sprünge gibt, wenn die Microsoft HoloLens dann da ist und alle wieder Microsoft lieb haben und alle Windows 10 haben, können wir vielleicht dazu nochmal eine kleine Sendung machen. Ja, dann Dankeschön an alle Hörer bei Radio LoRa und im Internet. Schönen Abend noch, schönen Tag und bis zum nächsten Mal beim Chaos Radio.
Ciao.
Tschüss.